Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat sich personell neu aufgestellt. Sie musste. Denn der bisherige Fraktionschef Andreas Kalbitz war zurückgetreten. Erst hatte ihm der Bundesvorstand der AfD die Parteimitgliedschaft aberkannt und dann war da auch noch ein Schlag, der einen Fraktionskollegen ins Krankenhaus brachte. Für Kalbitz Nachfolge hatten sich drei Kandidaten beworben, alle drei Vertreter des besonders rechten Teils der Partei. Gewählt wurde am Ende Hans-Christoph Berndt, begleitet von einer künstlerischen Protestaktion. RBB-Reporterin Amelie Ernst war dabei.
Flügel statt Flügel, so heißt die Aktion vor dem Potsdamer Landtag, eine Anspielung auf den zumindest offiziell aufgelösten Rechtsaußenflügel der AfD. Der Pianist Igor Levit ist gekommen, knapp 200 Menschen hören ihm zu, mit Abstand und Mundschutz. Und auch Sebastian Krumbiegel, Sänger bei den Prinzen, will sich gleich noch an den schwarzen Flügel setzen.
Ja, wir wissen ja, was gerade im Landtag abgeht. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es gar nicht vordergründig mehr um die Nazis geht, die auf den Straßen marschieren, sondern es geht mittlerweile wirklich um die, die in den Parlamenten sind. Und da sollten wir wachsam bleiben und klar bleiben und sollten dagegen ansingen. Für mich ist das am Ende auch ein ganz egoistisches Ding. Ich möchte gern meine Meinung sagen, ich mache Musik, ich schreibe Texte und da möchte ich gern was damit erzählen.
Drinnen im Landtag wird zur selben Zeit Hans-Christoph Berndt zum neuen Vorsitzenden der AfD-Fraktion gewählt. Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller bezeichnet Berndt als erwiesenen Rechtsextremisten und auch der von Berndt geleitete Cottbusser Verein Zukunft Heimat wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Doch Berndt fühlt sich diffamiert. Gleiches gelte für seinen Vorgänger.
Sie haben uns jahrelang ein Bild von Andreas Kalbitz gezeichnet, als eines Mannes, der so weit rechts außen steht, dass danach die Welt zu Ende ist. Und jetzt kommen Sie nach einer x-beliebigen Wahl hier in diesem Fraktionsvorstand, ob es Herr Holoch wäre oder Frau Bessin wäre oder Herr Berndt ist, und suggerieren, es würde einen Rechtsruck geben. Ich glaube, das kann niemand ernst nehmen.
Er treffe sich zwar mit Rechtsextremisten, so Berndt, aber nur zum Gedankenaustausch. Dass Berndt auch in der eigenen Fraktion nicht ganz unumstritten ist, das zeigt auch das Wahlergebnis. 11 Fraktionskollegen stimmten am Ende für ihn, 7 für seinen Konkurrenten Dennis Holoch und 3 für keinen der beiden. Ergebnis also 11-10. Genau da will Hans-Christoph Berndt nun ansetzen.
Also ich sehe als wichtigste Aufgabe jetzt in der Fraktion und auch als Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden eine Arbeit für den Zusammenhalt in der Fraktion. Es ist ja unverkennbar, wir brauchen nicht darüber hinwegzutäuschen, die letzten Monate waren für uns anstrengend und die letzten Monate waren für uns schmerzhaft. Und da ist jetzt die Aufgabe, zusammenzurücken. Wieder zusammenzurücken.
Nicht leichter machen dürfte es die Tatsache, dass Andreas Kalbitz weiter Mitglied der Landtagsfraktion ist, auch ohne Parteibuch. Er und Berndt gelten seit langem als Konkurrenten und Kalbitz agiert weiter im Hintergrund. Berndt wiederum will mit seiner Fundamentalkritik an den Corona-Maßnahmen punkten.
Tagesschau, 14.000 Neuinfektionen, das ist alles Mumpitz. Also wir erleben hier eine verantwortungslose Panikmache.
Hans-Christoph Berndt, der neue Vorsitzende der AfD-Fraktion in Brandenburg. Der Beitrag war von Amelie Ernst. Und Berlin hat währenddessen die Tausender-Marke bei den täglichen Corona-Neuinfektionen übersprungen und noch schärfere Auflagen beschlossen, ein bisschen wenigstens. Noch am Tag vor dem Bund-Länder-Treffen hat der Senat ein paar Stellschrauben weiter angezogen. Welche das sind, erläutert Nina Amin aus unserer landespolitischen Redaktion.
Bei Tagungen, Sportveranstaltungen, Messen, im Theater sowie in Opernhäusern sollen künftig weniger Menschen zusammenkommen. Der Senat hat nach RBB-Informationen dafür in seiner Sitzung die Infektionsschutzbestimmungen geändert. So liegt die Obergrenze drinnen bei maximal 300 Menschen, draußen sind 500 Personen erlaubt. Legen die Veranstalter ein umfangreiches Hygiene- und Abstandskonzept mit fest zugewiesenen Plätzen vor, wird die Obergrenze angehoben. Dann dürfen drinnen bis zu 800 Personen zusammenkommen. Außerdem hat der Senat die Verlängerung der nächtlichen Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr beschlossen. Die Ende Oktober auslaufende Verordnung soll zunächst bis Mitte November verlängert werden. Finanzsenator Matthias Kollatz schließt nicht aus, dass die Sperrstunde noch länger gelten könnte.
Wenn die Infektionsziffern weiter in dieser Größenordnung sind, dann wird der Senat sie auch nochmal um 14 Tage und nochmal um 14 Tage und nochmal um 14 Tage verlängern.
Der Senat sei fest davon überzeugt, dass die Sperrstunde eine wichtige Maßnahme gegen die Ausbreitung der Pandemie ist. Viele Berliner Gastwirte sehen das anders und haben erfolgreich vor dem Berliner Verwaltungsgericht gegen die Sperrstunde geklagt. Kollatz dazu.
Im Übrigen hat auch der Senat zur Kenntnis genommen, dass ein Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen eben im anders, als es ein Verwaltungsgericht in Berlin gesehen hat, gesagt hat, jawohl, die Sperrstunden sind die richtigen Maßnahmen, weil wir bewegen uns in einem Umfeld von hohen Infektionsraten.
Ob weitere Maßnahmen wie eine Ausweitung der Sperrstunde folgen, ließ die Senatssprecherin offen. Das werde erst nach dem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch entschieden.
Nina Amin war das. Polizistinnen und Polizisten haben bei Einsatzfahrten mehr Rechte als der normale Autofahrer. Das entbindet sie aber nicht von der Pflicht, auf die anderen Verkehrsteilnehmer zu achten. Ob ein 53-jähriger Kriminalbeamter zumindest fahrlässig den Tod einer jungen Frau verursacht hat, das wird jetzt bei einem Prozess am Amtsgericht Berlin-Tiergarten untersucht. Der Polizist fuhr im Januar 2018 mit hoher Geschwindigkeit zu einem Einsatzort, als er das Auto einer 21-Jährigen rammte. Sie starb noch am Unfallort nahe dem Alexanderplatz in Berlin. RBB-Gerichtsreporter Ulf Murling über den Fall und den ersten Tag des Verfahrens.
Mit 130 Stundenkilometern soll der angeklagte Polizeikommissar aus dem Autotunnel am Alex herausgeschossen und bei den Parkhäfen auf dem Mittelstreifen in den Kleinwagen der 21-jährigen Fabienne Martini geknallt sein. Der Polizist war unterwegs zu einem Einsatz in der Mall of Berlin. Die 21-Jährige hatte einparken wollen und starb beim Zusammenstoß. Knapp 3 Jahre nach dem tragischen Unfall im Januar 2018 beginnt der Prozess gegen den 53-jährigen Polizeibeamten wegen fahrlässiger Tötung. Die Eltern der Getöteten kämpften für den Prozess und sind als Nebenkläger im Gericht. Ihre Trauer über den Tod Fabiens wird nicht weniger. Die Mutter Britta Martini.
Wir vermissen unsere Tochter unglaublich. Ja, unsere Tochter war einfach unser Sonnenschein gewesen. Unsere Familie war einfach unser Lebensinhalt von uns allen dreien. Ja, und der Tod eines Kindes, das ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Ja, wir sind darauf vorbereitet worden, dass wir unsere Eltern verlieren, aber nicht darauf vorbereitet worden, dass wir unsere Kinder verlieren.
Nach dem Unfall soll der angeklagte Polizist noch fast eine Stunde am Tatort gewesen sein, bis er in die Charité abtransportiert wurde. Kollegen seines Polizeiabschnitts nahmen den tödlichen Unfall auf. Dass es eine Blutprobe gab, die darauf hinwies, dass der Beamte getrunken haben könnte, erfuhr die Familie Fabiens erst über ein Jahr später. Das Gericht entschied schon vor dem Prozess, dass dieses Beweismittel nicht zulässig sei, weil die Blutprobe nicht standardisiert genommen und von der Staatsanwaltschaft schließlich widerrechtlich beschlagnahmt wurde. Britta und Christian Martini haben bis heute den Eindruck, dass da gemauert wird. Der angeklagte Kriminalpolizist schweigt zum Prozessauftakt. 5 Prozesstage sind geplant.
RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohling. Der Anspruch einiger, in Berlin ganz nah an einem zentralen historischen Bauwerk zu wohnen, dieser Anspruch hätte vor gut 8 Jahren fast dafür gesorgt, dass dieses historische Bauwerk unwiederbringlich zerstört wird. Glücklicherweise konnte die Friedrichswerdersche Kirche aber repariert und renoviert werden und ist jetzt wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Inforadio-Reporter Markus Groß war zur Eröffnung in der Museumskirche.
Der rote Ziegelbau mit den beiden Zwillingstürmen wurde in den 1830er Jahren von Karl Friedrich Schinkel gebaut. Am Eingang steht Yvette de Seef, sie ist Kuratorin an der Alten Nationalgalerie und für die Kirche zuständig. Durch die großen Kirchenfenster dringt viel Licht in den Innenraum.
Es ist nichts mehr von dem Backstein zu sehen, sondern wir haben eine Imitationsmalerei, die diesen warmen Ton an den Wänden hat. Es ist wie eine Bruchsteinmalerei in warmen Sandsteintönen gehalten. Wir haben diese Empore, diese Eichenholzempore, die das warme Licht reflektiert. Und oben in der Decke haben wir auch eine gemalte Architektur. Alle diese Backsteine, die Sie oben in der Decke sehen, ist reine Illusionsmalerei.
Eine fast perfekte Illusion, die beinahe Berlins Stadtentwicklung zum Opfer gefallen wäre. Gebäudekomplexe wurden so nah an die Kirche gebaut, dass Risse das Kirchenschiff durchzogen und der Putz von den Wänden rieselte. Die Kunstschätze mussten evakuiert werden. 8 Millionen Euro kostete die Sanierung, nochmal die Kuratorin.
Es wurden die Risse geschlossen, es musste die komplette Bemalung wieder instand gesetzt werden. Das hat wirklich 8 Jahre gedauert und der es heute nicht weiß, der diese Geschichte nicht kennt, der sieht das hier tatsächlich nicht mehr.
Gezeigt wird die Skulpturenausstellung Ideal und Form, 50 Skulpturen aus dem Bestand der Alten Nationalgalerie. Den Besuchern gefällt's.
Ich bin überrascht, wie sehr schön und niveauvoll dies wieder aufgebaut worden ist. Die Helligkeit des Innenraums hat mich überrascht.
Die klaren Formen so und die Helligkeit, also das Licht durchflutete eigentlich, sodass die Objekte hier eigentlich sehr gut zur Wirkung kommen.
Der Besuch der Kirche und der Eintritt zur Ausstellung sind kostenlos. Die Öffnungszeiten orientieren sich an denen der Museumsinsel.
Inforadio-Reporter Markus Groß zur Wiedereröffnung der Friedrichswerderschen Kirche in Berlin-Mitte. Oberstleutnant Anastasia Biefang ist bekannt als erste transsexuelle Kommandeurin der Bundeswehr. 3 Jahre lang hat sie ein Bataillon in Storkow geführt. Nun wird sie nach Bonn versetzt ins Kommando Cyber-Informationstechnik. Ein ganz normaler Vorgang, der aber einen doch besonderen Einsatz beendet. RBB-Reporter Michael Lietz war bei der Verabschiedung in Storkow dabei.
Zur Verabschiedung haben sich ihre 700 Soldaten nicht lumpen lassen. Ein Einsatzfahrzeug haben sie umgebaut zum Einhorn, dem Maskottchen ihrer Kommandeurin beim Auslandseinsatz in Afghanistan. Sichtlich gerührt ist die 46-Jährige, die nach 3 Jahren turnusgemäß das Kommando abgibt. Hochaufgeschossen, das schulterlange Haar zum Zopf gebunden, gesteht sie, mit weinendem Herzen Storkow zu verlassen.
Vor allen Dingen, wenn das so ein wahnsinnig toller Verband und leistungsstarker Verband ist. Und dann sollte gehen schwerfallen, weil ich glaube, sonst hätte man was falsch gemacht.
Unvergessen werde die Region bleiben, sagt Anastasia Biefang. Und das liegt nicht nur an den Soldaten, sondern vor allem an Storkows Bürgermeisterin, die Biefang in hohen Tönen lobt. Die Stadt habe den Soldaten den Rücken freigehalten, vor allem wenn sie im Auslandseinsatz waren. In 26 Dienstjahren habe sie keine so starke Verbundenheit wie hier erfahren, so Biefang. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig gibt das Lob zurück.
Die letzten 3 Jahre haben Bundeswehr und Gesellschaft in Storkow wieder ein Stück näher gebracht. Und daran war Anastasia Biefang nicht ganz unschuldig.
Das Informationstechnikbataillon 381 ist zuständig für die Fernmeldetechnik bei den weltweiten Einsätzen der Bundeswehr. 6 Mal in den letzten 3 Jahren war das Storkower Bataillon dabei. Anastasia Biefang wird künftig in Bonn arbeiten im Kommando Cyber-Informationstechnik. Ein Koffer bleibt aber hier in Storkow, hat die in der Geschichte der Bundeswehr erste Bataillonskommandeurin im Bereich Informationstechnik nach wie vor einen Zweitwohnsitz.
Michael Lietz war das aus Storkow und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.